Halleluja.
Es ist jetzt schon aufgetaucht, die meisten lesen es schon von euch, die 1%-Lösung. So soll der Titel meiner Predigt heute Morgen heißen. Für die, die zum ersten Mal hier sind, ich bin der Christian Stockmann, der Paul Nogosek, der Hauptpastor hier, ist heute unterwegs. Ich glaube, er ist in Weikersheim. Seine liebe Frau Marianne ist da. Wir heißen euch alle nochmal herzlich willkommen hier. Ich habe mich vorhin nicht umgedreht, aber irgendjemand war zum ersten Mal hier. Deswegen. Glaube für die Errettung Deutschlands. Mein Wunsch ist, dass Gott uns heute Morgen einen neuen Horizont eröffnet. Bruder aus Brasilien, du bist da. Das passt dazu. Weil ich will uns ermutigen, dass wir glauben, dass mehr möglich ist in unserem Land, mehr möglich ist in unserer Stadt, dass Gott wirken kann, auch in Deutschland, auch in Berlin. Ich zeige gerade auf ihn, weil er mir live aus Brasilien erzählt hat, vor 20 Jahren ungefähr, haben mir uns die Brasilianer erzählt, da hat sich das in Brasilien ungefähr so angefühlt wie heute in Deutschland. Das heißt, wenn du auf den Straßen jemanden erzählt hast, willst du nicht auch mit in den Gottesdienst kommen, sagt er, von welchem Stern kommst du denn, Gottesdienst? Ja, willst du nicht an Jesus glauben? Sagen die, Jesus? Also, vollkommen andere Atmosphäre. Heute gibt es Städte in Brasilien, wo fast 50% der Menschen wiedergeborene Christen sind, evangelikale Christen. Und ihr habt mir, glaube ich, erzählt, einmal im Jahr in Sao Paulo, in der größten Stadt, machen alle evangelikalen Christen gemeinsam ein riesiges Feuerwerk, verabreden sich einen Tag, machen ein Feuerwerk und dann gehen alle Hauskreise auf die Straße und erzählen den Menschen, warum dieses Feuerwerk, weil Jesus das Licht der Welt ist. Solche Tage gibt's da. So in diese Richtung soll das gehen. Ich nehme euch mal mit. Ich habe darüber nachgedacht, Herr, irgendwie... Wie kann ich denn heute Morgen uns aufbauen, ohne Druck zu machen, uns zu ermutigen? Und dann gestern Abend musste ich meine Kiddies von einem Geburtstag abholen und fahre bei uns im Wedding, wo auch unser Café Mandelzweig ist, abends um 8 nochmal vorbei. Menschenschlangen vor dem Alhambra, direkt am U-Bahnhof Seestraße. Guckt euch das mal an. Ich denke, Mensch, was ist denn da los? Welcher Kinofilm zieht so viele Leute an? Wie kriege ich das hier an? Nee. Das ist jetzt genau weg. Ich habe da ein kleines Video drin, aber der macht das nicht. Bingo? Nein. Schade. Ihr habt das Bild. Menschenmengen. Ich hatte gerade ein bisschen aufgenommen, was da los war, was sich dort tummelte. Vor dem Alhambra am U-Bahnhof Wedding. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich Menschenmengen so sehe, die sich versuchen, in ein Haus reinzudrängen. Wisst ihr, was bei mir passiert ist? Bei mir passierte als nächstes das. Ich dachte, das klingt wie in der Bibel. Das klingt genau wie in der Bibel. Als es Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten, Leidende und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Da passiert was bei mir. Wenn ich sehe, da sind Menschen, viele Menschen und die wollen irgendwo rein und die erwarten irgendwas Gutes und ich denke, sie kennen aber Jesus nicht, sie gehen zur falschen Adresse. Noch eine Schriftstelle, Markus 13, er heilte viele Leidenden, sodass alle, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Und ich finde interessant, es gibt so zwei verschiedene theologische Richtungen, in die man denken kann. Und ich stelle bei mir immer wieder fest, dass wir als Deutsche, wenn wir dann so jetzt das erleben, was wir im Moment haben. Statistiken sagen, dass wir zwischen 1-3% evangelikale Christen haben. Das ist viel. Wenn diese Zahlen stimmen sollten, frage ich mich, wo sind die alle? Und ich rede heute Morgen über die 1%-Lösung, weil ich euch gerne Mut machen würde, dass wir anfangen, wenigstens für dieses 1% wieder Glauben zu haben. Für 1% evangelikale Christen, das heißt Menschen, die das Evangelium ernst nehmen, so nennt man die. 1%, das passierte mir hier in dieser Gemeinde, da oben in dem Raum hatten wir ein Pastorentreffen. Und wir haben zusammen gebetet für die Stadt Berlin und haben gesagt, tu etwas. Und da stellte mir der Herr die Frage und sagte, du betest immer für Erweckung, du betest für Erweckung. Hast du Glauben für 1%? Und da lachte ich erstmal so, also in meinem Gespräch mit dem Herrn, dachte, 1%, Herr, wir wollen 20, 30. Und dann sagte er, fang doch mal mit 1% an. Und dann habe ich überlegt, ja, 3,5 Millionen Leute, 10% sind 350.000. 1% 35.000. 35.000 wäre doch gar nicht so schlecht in Berlin. Als wir versucht haben, das Olympiastadion das letzte Mal voll zu kriegen, hatten wir keine 35.000 aus ganz Deutschland da mit Noel Richards. Wir hatten sie nicht da, keine 35.000. Und haben ein Jahr lang eingeladen oder 2 oder 3 Jahre vorbereitet. Wir hatten keine 35.000, wir hatten kein 1% im Olympiastadion. Und da wurde ich dann etwas kleiner und sagte, Herr, ja, ich glaube, ich sollte mit 1% anfangen. Und mitten, wo ich da in diesem Pastorentreffen saß, sagte der Herr, gut, dann glaub doch, du hast 12 Großbezirke, ungefähr 36.000, also für 3.000 brennende Gläubige in jedem Bezirk. 3.000 Gläubige in Reinickendorf. Und dann habe ich weitergerechnet, wie kann man 3.000 aufteilen. Da kannst du 6 Gemeinden a 500 Leute draus machen, da kannst du 10 Gemeinden a 300 Leute draus machen, da kannst du 30 Gemeinden a 100 Leute draus machen, da kannst du auch 100 Hauskirchen a 30 Leute draus machen. Wie du das möchtest. Ich fände alles gut. Aber ich würde dann gerne von den 3.000 Christen in Reinickendorf ab und zu mal was sehen. Ja? Es gibt 2 verschiedene Richtungen, in die man denken kann, wenn man so in Deutschland ist. Diesen Gedanken hatte ich gerade angefangen. Und wir können uns recht leicht auf diese Theologie einschießen. Gott ist doch der Gott der kleinen Dinge. Das sieht man ja daran, der kam nach Bethlehem, ganz heimlich, still und leise, hat nur ein paar Hirten informiert und ansonsten keinem Bescheid gesagt. Nicht? Und dann ist der Herr auch so drauf, er nimmt ja nur die 12 und hat dann so ganz klein im Stillen seinen Abgang vorbereitet, mit einer ganz kleinen Gruppe Passa gefeiert und dann war es das. Und ich weiß, dass diese Richtung auch was für sich hat. Gott schaut auf den Einzelnen. Aber ich habe dann doch mal ein bisschen nachgeguckt und ich glaube, dass das nicht das Ende vom Neuen Testament ist. Und ich glaube, das wäre heute Morgen möglich, dass wir an dieser Richtung nochmal umdenken. Das sind nur mal so ein paar Beispiele aus dem Markus-Evangelium. Da macht sich Markus die Mühe, Markus 1, ich sag dir einfach mal nur, dann habt ihr die auf der CD drauf oder könnt sie euch aufschreiben. Markus 1, 32, 33, Vers 38 und 45. Überall ist die Rede dort. Sie brachten, die ganze Stadt war vor der Tür, alle suchen dich. Sie kamen von allen Seiten zu ihm. Es versammelten sich so viele, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor der Tür. Und da sie wegen der Volksmengen nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, weil so viele da waren. Markus 2, Vers 2, 4, 13, Markus 3, 7 bis 10 und 20, Markus 4, 1, Markus 5, ist die Speisung der 5000. Markus 6, 34. Gott liebt Volksmengen. Und das hatte ich schon gesagt, du könntest sagen, aber die Jünger waren doch nur im kleinen Kreis. Diese Sachen hatte ich gerade gesagt. Aber ich glaube, mit dem Heiligen Geist wird alles anders. Gott liebt Volksmengen. Und wenn ich das Leben Jesu sehe, von dem Tag an, wo er getauft worden ist und mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ist, gab es eine andere Dynamik. Es gab die Dynamik, dass wo immer er war, Menschenmengen zu ihm strömten. Und mein Traum und mein Wunsch ist, dass wir wieder mehr in diese Richtung denken, dass ein Haus Gottes, eine Gemeinde, ein Ort sein sollte, wo hier vorne, vor unserer Tür, die Leute sonntags morgens Schlange stehen. Und wo hier nicht genug Platz ist in der Hütte und wo sich Leute fragen, wie kann ich noch reinkommen? Denkt ihr, was hat der denn für Probleme jetzt? Ich kann euch verstehen, weil ich im Moment auch woanders stehe. Ich denke, wo kannst du das sehen? Aber könntet ihr mir den Gefallen tun, einen kleinen Moment mit mir träumen und auch noch in der Bibel entdecken, dass das Gottes Wille ist? Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil, nochmal ernsthaft, ich glaube, dass diese Theologie, du, der Herr arbeitet mit der kleinen Schar, er macht was ganz Kleines im Verborgenen und das ist wunderbar. Ich glaube, dass das eine verkehrte Theologie ist. Wenn du dir anschaust, was der Herr mit Jesus gemacht hat, hatte ich gerade gesagt, und dann zu Pfingsten, ich versuche jetzt nur mal, bei Jesus, wenn ich denke, Nazareth hatte in der Zeit, ja, das waren ja kleine Städte. Wenn sich jetzt am See Genezareth 5000 Männer versammeln, könnt ihr euch das mal kurz vorstellen, was das bei der Bevölkerungsdichte hieß? Wenn das 5000 Männer waren, dann waren die aus allen umliegenden Dörfern um den ganzen See Genezareth, sind alle Dörfer komplett zu Jesus gepilgert. Alle. Alle Kleinstädte. Und dann noch die Frauen und die Kinder dazu. Am Pfingsttag bekehrten sich auf einen Schlag 3000 Leute. Wissen wir aus der Schrift. Ich finde das interessant, diese Zahlen abzuwägen, einfach um nochmal sich zu fragen, diese Theologie, Gott, der in Bethlehem wirkt, im Kleinen, im Verborgenen, so oft habe ich auch gepredigt, er hätte ja auch in Jerusalem mitten im Tempel kommen können. Habe ich oft selber gepredigt. Aber wisst ihr was? Er ist in Jerusalem mitten im Tempel zu Pfingsten gekommen. Amen? Habe ich ein Amen? Oft habe ich es gepredigt, Jesus, er ist ja da im verborgenen Bethlehem. Richtig, so hat es angefangen. Aber das war nicht sein Wille. Das war nicht sein Abschluss, sondern sein Plan war, viele, viele Menschen zu erreichen. Weil Gott liebt die ganze Welt. Er liebt jeden Einzelnen. Er liebt jeden einzelnen Menschen. Die 7 Milliarden, die wir jetzt haben. Pfingsten bekehrten sich auf einen Schlag ungefähr 3-15%, je nachdem. Man weiß nicht genau, wie viele Leute in Jerusalem gelebt haben. Die einen sagen, das waren vielleicht 25.000 Leute. Es gibt auch Leute, die sagen 100.000 Leute. Das war eine richtige Großstadt. Aber eins steht fest, 3.000 an einem Tag waren mindestens 3%. 3% einer Großstadt bekehren sich an einem Tag. Wenn hier jemand sagt, Gott hat eine Strategie, nur im Kleinen ganz dezent zu wirken, dann ist er nicht ganz auf dem Boden der Tatsachen. Wenige Tage später machte Gott genauso weiter. Könnt ihr mir noch folgen? Könnt ihr noch? Ich glaube, es wird sehr ermutigend, wenn ihr ein kleines bisschen mit mir die Bibel studiert. Wenige Tage später macht er weiter. Petrus sprach, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners oder Nazareas, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel ein. Wieder der Tempel, mittendrin in Jerusalem. Ging umher und sprang und lobte Gott. Und ich habe gedacht, was für eine geniale Performance. Was für eine geniale Show. Also meine Kinder wären alle dabei gewesen. Die hätten gesagt, das ist doch mal ein Hammer-Act. Also sowas einzustudieren. Da sitzt ein Gelähmter, alle kennen den. Und du gehst genau auf den zu, heilst den mal kurz. Und der springt dann im ganzen Tempel rum und tanzt und singt und preist den Herrn. Das war nicht dezent im Kleinen, richtig? Amen. Sie haben nicht versucht, so im Stillen, nur in den Häusern, das Evangelium weiterzugeben. Das war mitten auf dem Marktplatz. Das war so, dass die ganze Stadt das erfahren hat. Und es bekehrten sich dann nochmal ein paar Tausend. Und wenn wir das in die Zahlen von Berlin vergleichen, nur mal das mal so durchzudenken, könnte es sein, dass Gott an einem Tag 3-15% Berliner erretten kann? Ist es möglich? Ich frage euch. Es ist möglich. Jetzt kommt eine noch kühnere Frage. Könntest du dir vorstellen, dass es sein Wille ist, 3-10% Berliner zu erretten? Es ist sein Wille. Es ist nicht Gottes Wille, dass irgendein Mensch verloren geht. Wenn ich die Strategie zu Pfingsten anschaue, dann sehe ich, dass Gott wirklich ein massives Interesse hatte, als der Heilige Geist gekommen ist, die Botschaft bekannt zu machen. Wirklich bekannt. Er hat sehr effektive Werbemittel eingesetzt. Mund-zu-Mund-Propaganda ist bis heute noch das Beste. Große Menschenmengen. Und versteht mich nicht falsch, das nehme ich gleich vorweg, damit habe ich nicht gesagt, Megachurches sind der Schlüssel für alles. Das habe ich nicht damit gesagt. Aber große Menschenmengen sind auf dem Herzen Gottes. Und das predige ich mitten hinein in eine Zeit, wo wir vielleicht sitzen als Gemeinde und denken, wie kann ich noch überleben? Wirklich. Wir haben vielleicht Gemeinden, einige in Berlin, die auch wachsen, aber wir haben kaum Gemeinden, die jetzt sagen, ich kann mich nicht mehr retten vor lauter Gläubigen, die sich bei mir taufen lassen wollen. Das haben wir nicht. Diese großen Menschenmengen gab es bei Jesus, die gab es bei den Aposteln, die gab es im 18. Jahrhundert, wahrscheinlich gab es die zu jeder Zeit, wir wissen nur nicht alles davon, die gab es im 20. Jahrhundert. Ich will euch die Geschichte von George Whitefield aus dem 18. Jahrhundert, 1739, nochmal ganz kurz erzählen. Weil ich so unglaublich finde, wie Gott von einem Moment zum anderen mal etwas aufbrechen kann. Und ich tatsächlich die Hoffnung habe, dass sowas in Deutschland geschieht. Dass in Deutschland nochmal etwas geschieht, dass wirklich was aufgebrochen wird. Das ist Evangelium. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt bei uns aussieht. Ob das im Fernsehen ist, ob das, weiß ich nicht, live an irgendeinem Ort, ob das im Bundestag ist, wie auch immer. Aber lasst uns doch mal dafür beten und das für möglich halten, dass Gott herausragende Dinge passiert. Wie wäre denn das, wenn ein Schäuble plötzlich aus dem Rollstuhl aussteht, ja, und sagt, Jesus hat mich geheilt. Das wäre doch mal was, das wäre doch mal interessant, was das dann für eine Dynamik auslöst. Bei George Whitefield, das war Erweckung in London. Und in London sah es in der Zeit absolut düster aus. Es war eine ganz kaputte Großstadt, ganz viel Alkoholismus. Und die Kohlebergbauarbeiter, denen ging es ganz dreckig. Und da war ein junger, 22-jähriger Mann, der Theologie fertig studiert hatte und dachte, das kann doch nicht alles sein, dass Jesus gekommen ist, damit wir in unseren Kirchen sitzen und ein paar Leutchen sonntags dahin kommen. Und es hat ihn umgetrieben und hat ihn nicht mehr losgelassen, dass er ein Herz kriegte, dass die Massen gerettet werden, dass Menschen zu Jesus kommen. Hat ihn umgetrieben. Wochenlang hat er gebetet und gefasst und gesagt, Herr, hier muss was passieren. Und irgendwann sagt ihm der Herr, dann geh doch mal. Und damals war das ein unvorstellbares Ding. Es war zu der Zeit in der anglikanischen Kirche so, Predigen geht nur in der Kirche. Auf der Straße spricht man davon nicht. Und Predigen schon gar nicht. Predigen außerhalb der Kirche ist fast wie eine Todsünde. Wirklich. Das war so, das war unvorstellbar. Predigen nur im Talar und vorne heilig. Und dieser junge 22-jährige Mann denkt, warum eigentlich? Warum muss ich eigentlich alles immer so machen, wie es schon immer gemacht wurde? Weil ich habe verstanden, wenn ich alles immer so mache, wie es immer gemacht wurde, dann verändert sich auch nichts. Und er sagt sich, ich gehe einfach mal hin. Und versuch mal, den Menschen was von Jesus zu erzählen. Und er geht dorthin, wo es Kohlebergbau ist, an die Minen dort und stellt sich unter einen Baum, als die Schichtende haben. Die Leute kommen alle mit schwarzen Gesichtern, stellt sich unter einen Baum und fängt an zu predigen. Hat wohl eine recht kräftige Stimme, damals gab es kein Mikrofon, fängt an zu predigen. 200 Leute bleiben stehen. 200 versammeln sich um den Baum von diesen Bergarbeitern und er predigt in einer von Gott geschenkten Vollmacht, dass viele von denen anfangen zu weinen und sich zu bekehren. Der sagt sich, das war gut, morgen gehe ich wieder hin. Der geht am nächsten Tag hin, am übernächsten, nach 2 Wochen stehen dort 30.000 Kohlearbeiter. 2 Wochen. Nach 2 Wochen ruft er seinen Freund John Wesley, der heute bekannter geworden ist als er, an und sagt, John, ich glaube, du musst mir helfen, ich kriege hier ein Problem. Kein schlechtes Problem. Dieser eine Mann hat zusammen mit John Wesley und den Methodisten, die haben ganz England und dann auch noch Amerika auf den Kopf gestellt. Ist kein Witz, die haben die Geschichte ganzer Nationen verändert. Die haben die Geschichte ganzer Nationen verändert. Reinhard Bonnke hat einen Traum gehabt und als er jung war und anderen Leuten erzählte, ein blutgewaschenes Afrika, sagen die, träum weiter, Reinhard. Aber wisst ihr, er hat den Traum schon gehabt, da hat er vor Hunderten gepredigt, immer nur höchstens 100 Leute. Und wir können an ihm einfach nur sehen, es lohnt sich, mit Gott zu träumen und dann auch Schritte zu gehen. Johannes 4, 35. Da sagt der Herr zu seinen Nachfolgern, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Das ist ganz interessant. Der Herr sagt, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate? Im Moment ist nicht die Zeit, wir müssen noch warten. Sieh mal diesen Vers. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate? Ich sage euch. Ganz andere Perspektive. Sagt ihr nicht, ich glaube ja, wir sagen, Herr, irgendwann muss da doch mal was kommen. Ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an. Ich nehme das wieder neu als ein Wort Gottes an mich. Ich nehme das als ein Wort Gottes an mich. Christian, mach doch wieder deine Augen auf und schau dir doch die Felder, schau dir doch die Menschen mal an. Das sind doch nicht mehr 4 Monate. Die brauchen doch heute Jesus. Die haben keine 4 Monate mehr Zeit. Er sagt, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Das ist so. Das könnt ihr bestätigen aus dem Wedding. Du brauchst rumlaufen. Okay, ich bin schon durch. Das ging doch schnell. Ich bin schon durch. Ich sage jetzt 3 Schritte, wie wir damit umgehen können. Schritt 1, auf dieses Wort zu reagieren. Die Menschenmengen in Berlin sehen, in Klammern wollen. Die Menschenmengen sehen wollen. Wieder hinschauen wollen. Zum Beispiel U-Bahn fahren. Aber egal, wo du gehst, ich glaube, dass es mit dieser Entscheidung anfangen kann, dass ich wieder neu sage, Herr, ich will nicht immer nur um mich selber kreisen. Wenn ich einkaufen gehe, wenn ich nach draußen gehe, ich kann anfangen, meine Augen aufzumachen. Ich kann mir die Menschen anschauen. Ich kann wieder hinschauen. Und dann innerlich im Herzen bewegt werden und sie anschauen mit Glauben. Wenn du durch Wedding über die Straßen gehst, kannst du natürlich auch mit Empörung da langlaufen oder mit Verachtung. Das ist nicht, wie Jesus geschaut hat. Guck mal, wie Jesus geschaut hat. Findest du immer in der Bibel. Als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt. Er schaute und es bewegte ihn. Und ich kenne keinen anderen Weg. Wenn wir etwas verändern wollen in dieser Stadt, dass es damit anfängt, wenn wir hingucken, dass wir uns bewegen lassen. Wenn dich die Not und der Zustand der anderen Menschen nicht mehr bewegt, dann wirst du, glaube ich, nicht anfangen. Dann brauchst du dich auch nicht irgendwie fromm versuchen zu motivieren. Viele von uns fahren ja meist mit dem Auto. Ich dachte, ich wollte heute mal fragen, wer ist denn alles Autofahrer und fährt selten U-Bahn? Wer ist alles Autofahrer? Hebt doch mal deutlich eure Hände, dass wir es sehen. Ja. Wer fährt regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel? Schon ein kleines bisschen mehr, aber hält sich fast die Waage. Ihr habt schon mal einen Vorteil. Ja. Mir geht es immer wieder so, wenn ich nur einmal U-Bahn und Bus fahre, ich mache es doch immer mal wieder regelmäßig. Ich kann gar nicht anders, als anzufangen zu beten. Du, letztes Mal bin ich von Café Mandelzweig, ich glaube es war Freitag, weggefahren, U-Bahnhof Seestraße in die Straßenbahn, komme ich Osloer Straße an, komplett volltrunkener Mann, der so deliriumsmäßig unterwegs ist und alle Leute zutextet und anlabert, junge Frauen anmacht, dem rutscht halb die Hose runter und ich sage, ey, hier muss man was machen und fange an mit ihm zu reden. Hab ein kleines Flyerchen dabei, sagt, du brauchst neue Schuhe. Der lief komplett barfuß rum bei dem Wetter. Ich habe gesagt, brauchst du neue Schuhe? Ja. Er sagt, gut, soll ich dir meine geben? Hat der Schuhgröße 45. Ich hatte nur 43. Das brachte nichts. Aber einfach kurz mit dem geredet, mit ihm gebetet. Natürlich konnte ich da jetzt nicht viel an der Situation verändern, aber ich habe dadurch, dass ich ihn abgelenkt habe, ein paar junge Frauen sozusagen aus der Schusslinie geholt, was ganz hilfreich war für diese Damen. Und dann steige ich in die U-Bahn ein und er muss in eine andere und im U-Bahn-Wagen sofort der nächste Psychopath, komplett verrückter. Wirklich. Redet mit der Scheibe, kriegt Kicheranfälle und ich dachte, ey, diese Stadt ist echt ein Irrenhaus. Du steigst einmal in die U-Bahn und du hast komplett fertige Leute. Die brauchen Jesus. Die brauchen wirklich Jesus. Und der Herr schaut sie an
und wurde innerlich bewegt. Schritt Nummer eins, würde ich sagen, ist, lass uns wieder hingucken. Lass uns die Menschen anschauen. Schritt Nummer zwei. Ich glaube, das ist herausfordernd. Stell dich die Situation vor, in Markus 6 ist die Geschichte, da ist diese Volksmenge und die Jünger waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, denn die wollten eigentlich gerade mal zu 12 oder zu 13 so richtig in Ruhe entspannen und relaxen mit Jesus. Und Jesus hat ihnen das auch noch angekündigt. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal so gegangen ist, aber mir geht das öfter so, dass Jesus zu mir sagt, komm Chrissy, wir beide mal ganz in Ruhe, und er kündigt dir das an und dann wird überhaupt nichts draus. Stattdessen geht total der Dienst los oder die Arbeit. Weißt du? So ist der Herr manchmal. Die Dinge passieren spontan. Jesus, man könnte ja fast sagen, Herr, dein Ja sollte ein Ja sein. Du hast uns gesagt, wir haben jetzt mal Urlaub. Ne? Der Herr, unser Herr, kündigt an, kommt an einen einsamen Ort, nur wir alleine, damit wir mal Ruhe haben. Da hätten die Jünger eigentlich Meuterei machen müssen. Und dann kommt die Volksmenge, sie sind überhaupt nicht darauf vorbereitet, diese Tausenden von Leuten. Und Jesus ist innerlich bewegt und vergisst alles. Sagt, okay, alles Asche, Ferienurlaub machen wir später. Hier sind Menschen. Hier sind Menschen, die mich brauchen. Er heilt ihre Kranken, dient ihnen, lehrt ihnen das Wort. Und dann, am Ende sind sie hungrig. Und dann kommt dieser Ruf und dieser Auftrag Jesu. Und hier, glaube ich, ist wirklich die Frage, wollen wir den hören? Willst du den hören? Da sagt Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Den ganzen 5000. Und ganz ehrlich, man muss sich entscheiden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist eigentlich leichter zu sagen, Herr, ich komme nächste Woche wieder. Also auf unsere Situation. Dass Gott sagt, hier Berlin. Ich weiß nicht, ob ihr die Tendenz kennt, aber ich hatte das schon manchmal. Ich gehe nach Kanada. Weißt du, da ist entspannt. Die Weite. Die sind alle noch ein bisschen christlicher eingestellt. Ich sollte in die Vereinigten Staaten gehen. Da sind wenigstens noch 20% der Leute wiedergeboren. Oder zumindest haben sie so einen Background. Was für ein Unterschied. Die gehen von, weiß ich nicht, 80 Millionen oder 100 Millionen wiedergeborenen Amerikanern aus. Und wir mit unseren 800.000. Willst du den Ruf hören? Ich glaube, das ist eine ernste Frage. Weil du kannst sagen, das ist nicht mein Ding. Das soll die Gemeinde machen, das soll der Reinhard Bonke machen. Oder du hörst das Wort Gottes zu dir. Gebt ihr ihn zu essen. Das ist das, was in Matthäus 28 auch steht. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Da erkenne ich auch so das Herz Gottes für Menschenmassen, für Nationen. Dass er nicht sagt, folgt mir nach, seid treu im Kleinen, lass dein Licht leuchten in deiner Nachbarschaft, indem du immer freundlich guten Morgen sagst und warte, bis ich wiederkomme. Das wäre ja auch ehrlich eine realistische Möglichkeit. Aber Jesus ist so krass, dass er seinen Schülern den Auftrag gibt, geht und macht alle Nationen zu meinen Schülern. Das finde ich schon sehr, sehr krass. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, dass ich in den letzten Jahren so viel wie nie zuvor gebetet habe und gesagt habe, Herr, wie macht man das? Das möchte ich jetzt mal von dir erklärt haben. Aber eins weiß ich, er ändert sein Wort nicht. Er meint, Deutschland soll errettet werden. Er meint das wirklich, dass ein wesentlicher Anteil von Berlin gerettet werden soll. Frage, hören wir diesen Auftrag? Wollen wir den hören? Will jemand heute Morgen die Stimme Jesu hören? Okay, wow. Du bist dynamisch, super. Da waren auch noch andere Hände oben. Auch hier mache ich Mut. Wir müssen das nicht selber produzieren. Wir dürfen sagen, Herr, ich will hinschauen und will mein Herz öffnen, dass Gott mich bewegen kann, dass ich innerlich bewegt werde. Ich will meine Ohren öffnen, damit der Herr zu mir sprechen kann. Ich muss es mir nicht selber sagen. Und Schritt 3, und das ist mein Abschluss, das ist die 1% Lösung. Deswegen habe ich gesagt, lass uns mit 1% anfangen. Lass uns doch ganz klein anfangen. Ich glaube wirklich von Herzen, wenn jemand hier ist heute Morgen, der sagt, Herr, ich möchte dieses Land und diese Stadt nicht aufgeben, ich möchte sie gerne verändert sehen, ich möchte gerne, dass das Evangelium sich ausbreitet, ich weiß gar nicht wie, aber ich möchte gerne, ich glaube, dass Gott der Herr ist, der die 1% Lösung anbietet. 1% heißt ja einer von 100, richtig? Einer von 100, und einer von 100 ist genau das, was der Vater in diesem Gleichnis, in mehreren Gleichnissen gebracht hat. Er sagt, das Herz des guten Hirten, was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte? Und eins von ihnen sich verirrt, lässt er nicht die 99. Und ich glaube, wenn wir die Menschenmassen erreichen wollen, das glaube ich wirklich, und ich glaube auch, dass Gott es öffnen kann, dann fängt es damit an, dass wir sagen, Herr, einen von 100 möchte ich erreichen. Ich möchte für 1% Glauben haben. Ich möchte sehen, dass einer aus einer Gruppe von 100 sich in diesem Jahr dir zuwendet. Wenn du mit diesem Glauben ernst machst, ich weiß, dass es oft erzählt worden ist, aber es ist wahr, dann wären wir im nächsten Jahr doppelt so viele Menschen hier. Und ich vermute wirklich, es gibt keine bessere Antwort, dass Gott sagt, er hat mit jedem Einzelnen von uns was vor. Da müssten eigentlich die Geschwister aus Brasilien, willst du uns noch ganz kurz was erzählen aus Brasilien? Du bist ja heute mal wieder zu Gast da. Von wie das um sich greift, wie Pilze wachsen. Meinst, ich weiß nicht, ob es kurz überhaupt machbar ist. Ich bin jetzt mal so, oder ist, hast du einen anderen Termin? Wirst du hier nochmal predigen? Ich weiß, ist es zu spontan, das bringt, ist es zu knapp? Oder kannst du was sagen kurz? Ich habe Eduardo oder ganz ähnlich. Ich habe deinen Vornamen verwechselt. Eduino kenne ich. Erdino, komm Erdino. Erdino hat mich so ermutigt, mit ihm mal zu sprechen. Gib uns doch ganz kurz noch was weiter.
Gut. Schön, willkommen. Ja. Schön, dass du da bist. Wie gut, dass man so ein Wort jetzt hier von Christian. Und ich bin erstaunt, wie der Heilige Geist gerade diesen lieben Bruder solch ein Wort gegeben hat. Und das ist ein Zeichen, dass es eben ein Anfang ist, auch hier in Europa und hier in Deutschland, dass dieses alles geschehen wird. Das, was der Christian hier so schön gebracht hat, das erleben wir da in Brasilien jeden Tag. Das ist für uns heute da eben schon eine Realität. Wir nennen das so Jüngerschaftsmodell 1:1. Und wir erleben das so und denken und meinen auch so in der Gemeinde. Er hatte schon gut gedacht, 1%. Ich glaube, für hier Berlin und Deutschland ist es ein sehr guter Anfang. Du musst mir nur sagen, wenn ich anhalten soll, ja? Ja? Weil wir meinen das so in Brasil, Ein guter Anfang ist, wenn wir zu Gott kommen und sagen, Jesus, wir wollen 10% von der Stadt. Das wäre dann ein guter Anfang, aber man will ja auch viel mehr auch haben. Und das erreichen wir. So wie Santarém haben wir eine Stadt in Brasil, sind so bei 300.000 Einwohner. Und von dieser Stadt sind heute in 20 Jahren 54% bekehrte Menschen, aber wirklich bekehrte Menschen. Nur eine Ortsgemeinde von dem Pastor Ebi Uber, Friedensgemeinde nennt sich die Kirche da, nur eine Ortsgemeinde dort in Santarém, sie haben 65.000 Mitglieder und 35.000 Jünger. Und ein jeder hat ein Jünger. Und wir glauben einfach so, das ist möglich, dass ein jeder Christ, ein jedes Gotteskind kann wenigstens ein Jünger machen. Hört mal, Jesus sagt ja so, geht hin und machet. Machet Dinge. Die Jünger sind nicht fertig. Sie müssen gemacht werden. Und Jesus hat 12 gemacht. Natürlich, einer ist ausgefallen. Aber er hat sie gemacht. Und seine Jünger haben wieder andere gemacht. Und dann, das erleben wir eben da so schön in Brasilien. Und das ist wirklich möglich. Dann haben wir nicht nur, dass ein jeder Christ ein Jünger macht, aber wir glauben heute ganz fest, dass ein jeder Christ wenigstens, sagen wir heute, 3 Jünger machen kann. Und die meisten Jünger haben das einfach so bis 3, manchmal noch 4 und 5 Jünger. Und dann kommt einfach die Erweckung. Du brauchst nicht ein Barulho machen, wie sagt man das, Edwino? Ja, so ein große Dinge überall wohl machen, so jetzt rufen wir tausende Menschen zusammen und so weiter. Nein, das geschieht alles so fast in Geheimnis, kann man das so sagen? Niemand sieht es, weil es geht ja 1:1. Und es dauert nicht lange, dann haben wir 2, dann haben wir 4 und dann haben wir 8 und dann haben wir 16 oder 15 ist es leichter, dann 30, dann haben wir 100, dann haben wir 200, dann haben wir 1000 und dann haben wir 2000, dann haben wir 4000. Seht ihr, so geht es weiter. Das erleben wir in Brasilien. Wir haben heute, Christian, schon, das ist jetzt in die letzten Jahre, ganz kürzlich, tausende Gemeinden. Nicht nur 10 oder 100, aber tausende Gemeinden von Nord bis Süden, zum Süden des Nord in Brasil, dass dieses gerade so erlebt, was du hier gepredigt hast. Und ich will euch es sagen, es kommt auch hier nach Berlin. Das kommt nach Europa, das geht in die ganze Welt. Jesus sagt ja, geht hin. Und machet Jünger. Dieses große Missionsfeld wird jetzt in Erfüllung gehen. In der ganzen Welt. Und dann kommt Jesus.
Sehr gut. Vielleicht können wir das ja heute so machen, dass unsere Brasilianer auch mit vorne hier beten
Ich würde jetzt gerne einfach noch mit Gebet enden, dass wir die Möglichkeit haben, hier habe ich das, darauf so zu reagieren. Ich glaube, das ist was ganz Tolles, dass man im Gebet auch Dinge festmachen kann, dass man Gott auch bitten kann, Gott, entzünde mich wieder neu. Gib mir wieder eine neue Vision dafür. Und ich glaube, der Herr kann sowas tun, durch ein Gebet an einem Sonntagmorgen, dass wieder eine Flamme brennt. Und ich hoffe, dass das bei einzelnen geschehen ist, einfach wieder anders zu gucken und zu sagen, Gott möchte das. Gott möchte das hier in unserem Land. Und wir wollen uns da gegenseitig ermutigen. Wir wollen uns gegenseitig Mut machen. Das war mein Plan heute Morgen, euch Mut zu machen, da wieder hinzugucken. Und wir fangen ganz klein an. Frage Jesus, wen willst du durch mich erreichen? Wenn wir diese Offenheit haben, sagen, Herr, ich möchte einfach von dir eingesetzt werden. Ich bin immer wieder so begeistert, wenn ich an Dagmar und Dietrich denke und bin so dankbar, dass ich die Frau kennenlernen durfte, die Dagmar als Friseusin eingestellt hat, die einfach nichts weiter gemacht hat, als zu sagen, du, aber eins musst du wissen, wenn du mich als Friseusin einstellst, dann rede ich mit den Leuten über Jesus, denn ich bin Christ. Irgendwie so in der Richtung ging die Geschichte von Essi. Essi ist noch heute hier in Berlin unterwegs, aber sie ist so jemand, die ganz einfach und ganz klar, wo immer sie ist, Menschen einfach berichtet davon, dass Jesus sie gerettet hat. Und das kann jeder von uns, wo wir sind. Dieser Friseursalon ist komplett umgestaltet worden durch das Zeugnis von Essi, weil Dagmar sich bekehrt hat. Der Dietrich ist komplett umgestaltet worden. Halleluja! Die sind zum Segen in der Gemeinde Jesu geworden, ne? Das durch ein Zeugnis, das ist so wunderbar. Dagmar hat erzählt, dann war jahrelang dieser Friseursalon wie ein Treffpunkt auch für einen Hauskreis und viele, viele Menschen haben sich in den Friseursalon bekehrt. Ganz, ganz stark. Gut, ihr Lieben, ich spiele dazu ein Lied. Wir stehen auf zum Gebet und es gibt die Möglichkeit, Erdino, kommt da auch mit nach vorne. Wir wollen heute Morgen Menschen segnen, die sagen, ich möchte einfach wieder neu brennen dafür, einen Menschen für Jesus zu erreichen. Ich möchte dafür brennen, einen Menschen, sage ich mal, in der nächsten Zeit, in welchem Zeitraum auch immer, aber dafür mich öffnen. Ja, wollen wir aufstehen dafür und ihr könnt am Platz beten, aber ihr könnt euch einfach segnen lassen auch von diesen Männern, die wissen, das ist möglich. Gott kann ein Land verändern. Halleluja.